Was gehört da dazu? Welche Qualifikation brauchen wir? Bayerisch reden wäre nicht schlecht. Und wie viele Jahre braucht man dazu? Den lernt man nicht. Das muss man von Kind auf, also mindestens eine Generation. Und oh ja, ja. Okay, also Deutsche durch Geburt, Bayer durch die Gnade Gottes. Wer sowas erfindet, oder? Das ist doch echt spannend. Also ich finde es schon interessant. Ich bin darauf gestoßen, durch unser Thema, durch unser, und das ist jetzt ein Bibelwort hier, das andere war keins, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, schreibt der Apostel Paulus mal an die Korinther. Und wer eine Bibel oder zumindest ein Neues Testament dabei hat, den lade ich ein, das mal aufzuschlagen, 1. Korinther 15, und das kann er aufgeschlagen lassen. Ich werde nachher vor allem einen Vers oder zwei Vers, drei Verse auslegen und da auch so ein bisschen entlang gehen. Und das ist mein Wunsch, dass ihr nachher mehr wisst über dieses Wort Gottes als vorher. 1. Korinther 15, seid ihr startklar im Hören oder auch im Mitlesen. Geschwister, so schreibt Paulus an die Korinther, an die Gemeinde dort, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst in keinem Punkt von dem ab, euch von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfangen habe, gehören folgende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und allen Aposteln. Und jetzt kommt das, worauf mir jetzt ankommt in dieser Predigt. Jetzt stellt Paulus, der Apostel Paulus, sich selber vor. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist diese Botschaft, die wir verkündigen, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Das ist eigentlich ein Kapitel, ein Abschnitt, den man an Ostern predigt oft, ne, hier Auferstehung Jesu und dann die Zeugen. Mir geht es vor allem um den einen Zeugen, um Paulus, der sich hier selber beschreibt. Und was mir wichtig ist bei dieser Predigt, aber überhaupt bei Predigten, dass ich euch so ein bisschen verknüpfen kann mit dem Wort Gottes. Dass ihr rausgeht und diese Verse lest und ihr euch mehr darunter vorstellen könnt, dass es zu euch gesprochen hat, das muss der Heilige Geist machen, das kann ich nicht machen. Aber mir ist es wichtig, dass ihr eine Verbindung findet zu diesem Wort, dass es euch bereichert. Was ich sage über, ist nicht so wichtig, aber dass ihr da eine Bindung dazu findet. Und deshalb gehen wir dann auch Vers um Vers vor. Paulus schaut zurück, ich bin jetzt in Vers 8. Als letztem hat er sich auch mir gezeigt und dann sagt er, ich war einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Als letztes hat er sich auch mir gezeigt, also als letztem von den anderen Aposteln. Die waren früher dran und Paulus war ja dann noch nicht als Jünger mit unterwegs, sondern Jesus ist ihm begegnet und das lese ich uns jetzt. Es gibt so ein bisschen Bibelkunde, das ist durchaus spannend und hilfreich. Ich lese Apostelgeschichte 9 da schreibt Paulus in Vers 3 bis 6, wie der Auferstandene sich ihnen gezeigt hat. Apostelgeschichte 9, und zwar in den Versen 3 bis 6. Er schreibt, als ich, Paulus, also nach Damaskus unterwegs war, um dort eine bestimmte Mission zu erfüllen, die nicht sehr positiv war für die Gemeinde, erzähle ich nachher noch. Als ich unterwegs nach Damaskus war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Und die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Als letztem von den Aposteln hat der Auferstandene sich mir gezeigt, schreibt Paulus hier, also Jesus ist ihm begegnet. Das war keine Vision, sondern es war eine direkte, leibhaftige Begegnung, so wie ihr jetzt hier vor mir sitzt oder ich vor euch stehe. Und er beschreibt sich weiter in Vers 8, ein bisschen weiter hinten. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde verfolgt. Was war Paulus für einer? Ich habe bei dem ganzen Vorbereiten immer überlegt, ne, wir sind ja als Gemeindeleitung oder als Gemeinde dabei, einen für nächstes Jahr, Mai oder später, einen Nachfolger für mich zu suchen. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob wir den Paulus wohl genommen hätten, wenn der sich beworben hätte bei seiner Geschichte. Und diese Geschichte schauen wir uns mal an. Die ist schon krass, aber Gott hat da wirklich ganz andere Maßstäbe. Er schreibt, oder es wird so beschrieben, was er getan hat. Saulus setzte alles daran, also vor seiner Begegnung mit Jesus, er setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Das ist Paulus. Das ist seine Geschichte. Die ist schon ziemlich heftig, finde ich. Und ich lese uns noch Apostelgeschichte 22, 1 bis 5, wo er seine Geschichte, seine Kurzbiografie uns da wiedergibt in einer Rede vor Juden, vor Landsleuten, wie sie hier genannt werden. Und ja, ich staune einfach, sage ich mal so zwischendurch, über die Gnade Gottes und über die Größe Gottes. Wir haben das vorher auch gesungen, Daniel, ich weiß das Lied nicht mehr, das war mir auch neu, ne? Dass Gott schon seine Lieder gesungen hat, bevor wir überhaupt was geredet haben. Ne? Und das war bei Paulus auch so, wir werden es nachher noch lesen. Von Mutterleib an hat Jesus ihn schon im Blick gehabt. Das ist ein ganz großes Geheimnis, ich kann das nicht erklären. Aber jetzt mal zu seiner Kurzbiografie hier. Liebe Landsleute, Apostelgeschichte 22, Vers 1, für die Sie aufschlagen wollen. Liebe Landsleute, rief er, liebe Brüder und Väter, hört, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Und als das Volk, das zuhörte, merkte, dass er in der Muttersprache zu ihnen redete, wurde er noch stiller. Paulus fuhr fort. Ich bin ein Jude wie ihr. Geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Cilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war kein geringerer als Gamaliel, das war ein ganz bekannter Rabbi damals. Bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung in dem Gesetz, das uns von unseren Vorfahren her überliefert ist. Und ich kämpfte leidenschaftlich für Gottes Ehre, genauso wie ihr, Juden, es heute tut. Dieser Eifer für Gott war es auch, der mich dazu trieb, mit allen Mitteln gegen die neue Lehre vorzugehen und ihre Anhänger mit unerbittlicher Härte zu verfolgen, also gegen die Jesus-Anhänger. Männer und Frauen ließ ich verhaften und sie ins Gefängnis bringen. Der hohe Priester und der gesamte Ältestenrat können das bestätigen. Von ihnen ließ ich mir sogar Empfehlungsschreiben an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben. Ich reiste in jene Stadt, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre festzunehmen und dann in Ketten nach Jerusalem bringen zu lassen, wo sie bestraft werden sollten. Das ist eine Geschichte, die er hatte mit der Gemeinde Jesu, also schon ziemlich furchterregend. Deshalb nennt er sich auch, ich bin der Unwürdigste von allen. Die anderen haben nicht so viel auf dem Kerbholz gehabt und schon gar nicht die Gemeinde verfolgt und dafür gesorgt, dass Leute, die sich für Jesus entschieden hat, umgebracht werden. Und dann schreibt er in Vers 10, aber trotzdem bin ich ein Apostel geworden. Und das verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Wörtlich übersetzt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also wir haben wahrscheinlich noch niemand umgebracht oder umbringen lassen und noch keine Christen verfolgt oder sonst irgendwie was. Es ist schon sehr krass, was Paulus hier schreibt. Und dann sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gott hat diesen Mann ausgewählt, später den Heiden, also den Nichtjuden, das Evangelium zu verkündigen. Er begegnet ihm, der war nicht auf dem Weg zum Gottesdienst oder sowas und hat gesagt, ich muss Gott suchen oder ich muss über das Gesetz hinaus was tun, sondern der hat um Gottes Willen die Gemeinde verfolgt, weil er gedacht hat, das muss er so machen. Das hat er so gelernt. Und dann begegnet ihm der, den er verfolgt hat. Er hat ihn nicht gesucht. Er war nicht auf dem Weg nach Damaskus, um unterwegs in der Wüste vielleicht Jesus zu begegnen, sondern das kam wirklich senkrecht vom Himmel. Völlig überraschend. Das ist Gottes Gnade, die hier zugeschlagen hat. Und er begegnet Jesus überraschend in einer Mission, die genau das Gegenteil bezwecken soll. Er wollte die Gemeinde in Damaskus ausrotten. Er wollte die Christen verfolgen. Und dann kommt Jesus und begegnet ihm. Ich hätte so rein von seiner Biografie bis dahin ihn nicht so viel geeignet gehalten, nicht so der Gnade würdig gehalten. So aus meiner Sicht sagt, also der ist noch nicht so weit, würde ich sagen, der ist noch ganz weit weg. Da gibt es andere, die sind schon viel näher dran. Das ist unser Denken. Gott ist völlig anders. Der denkt völlig anders. Die wir abgeschrieben haben, vielleicht völlig oder uns sogar fürchten, die kann Gott so packen, wenn sie Jesus begegnen. Und so ist es geschehen hier. Eine überraschende Wende in seinem Leben. Und es ist ein Geschenk. Geschenk der Lebenswende, das Paulus erlebt. Er wird dann geschickt zu einem Mann namens Ananias und der kennt den, weil der verfolgt doch alle, mit dem will ich nichts zu tun haben und Jesus sagt ihm, rede mit ihm und so weiter und so fort. Einzelheiten lasse ich jetzt mal aus. Geschenk der Lebenswende und Vergebung seiner ganzen Schuld. Und das war schon eine krasse Schuld, seiner ganzen Verfolgungstätigkeit. Aber nicht nur Lebenswende, nicht nur Vergebung, sondern auch Berufung. Also so ein Dreiklang, das führt eigentlich auch immer zusammen. Gott begegnet Menschen, begegnet uns, er vergibt uns, wir kommen in Gemeinschaft mit dem Vater und dann sind wir aber noch nicht am Ziel. Dann geht es eigentlich erst los. Mir ist es so aufgefallen heute Morgen beim Gebet, als Daniel gebetet hatte, dass wir auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag unterwegs sind mit Jesus, ne? Dass wir uns vom Heiligen Geist bewegen lassen, dass wir uns von seiner Gnade bewegen lassen. Nicht jetzt nur alles denken, in diesen 1,5 Stunden muss alles rein und wenn die vorbei sind, dann ist der Akku aufgeladen oder auch nicht, dann muss es die ganze Woche reichen. Sondern nein, diese Gnade Gottes, diese Kraft Gottes, die geht hinein mit in den Alltag. Also Lebenswende, nicht stehen bleiben, Vergebung, wunderbar, nicht stehen bleiben, sondern weitergehen, was ist meine Berufung. Wir werden nicht die Berufung von Paulus bekommen, in diesem Stil, wie er sie hatte, sie ist einzigartig, aber wir werden unseren Auftrag, wir werden unsere Mitarbeit von Gott gesagt bekommen, in ganz unterschiedlichen Bereichen, das bezieht sich absolut nicht nur auf die Gemeinde, sondern auf unseren Alltag. Was mir noch auffällt hier, ich habe jetzt gerade gelesen, was Paulus in seiner Rede vor dem Volk, in seiner Verteidigungsrede, er war ja angeklagt, angegriffen, sagt. Und ich finde es einfach faszinierend, dass er seine Vergangenheit nicht verdrängt, für sich selber sagt, oh, ich denke da nicht mehr dran, was ich früher gemacht habe. Ich sage, oh. Er verdrängt es nicht und er verschweigt es nicht. Der steht dazu und sagt, so einer war ich. Aber er macht es nicht, um sich besonders hervorzuheben, sagt, ich war voll drauf, ich war fast kriminell oder so, ich habe da was. Nicht, um sich wichtig zu machen, sondern er erzählt es, um einfach zu sagen, so war ich drauf und trotzdem hat Gott mich in seiner Gnade gerufen zu diesem Dienst. Er verschweigt es nicht. Dieses Reden über seine Vergangenheit, über seine nicht rühmliche Vergangenheit auch aus Gottes Sicht, aus christlicher Sicht, die bewahrt ihn vor Hochmut. Naja, ich war schon so von Mutterleib an so geeignet, für Gottes bester Mitarbeiter zu werden in dieser Zeit? Gar nicht, ne? Sondern sagt, so einer war ich. Er verdrängt mich, er verschweigt mich, er steht dazu und sagt, ich bin eigentlich unwürdig gewesen. Er vergleicht mich mit einer nicht lebensfähigen Fehlgeburt sogar. Aber Gottes Erbarmen ist in mein Leben gekommen. Er hat mich gerufen. Das will er sich selber immer wieder sagen. Ich will es nicht vergessen. Es ist nicht mein Verdienst. Ich habe nicht darauf hingearbeitet, dass Gott dann sagt, endlich an diesen Mitarbeiter kommen wir jetzt nicht mehr vorbei. Der ist so gut drauf. Der ist so geistlich. Der ist so cool. Nein. Der ist so begabt. Nein. Nullpunkt. Minuspunkt sogar. Ganz weit unten hat er ihn abgeholt. Und diese Begegnung mit Jesus, das war natürlich klar, das war der Wendepunkt, Beginn des neuen Lebens. Er hat dieses Wunder der rettenden Gnade erfahren. Und was macht er jetzt damit? Was macht er mit dieser rettenden Gnade? Wir können ja sagen, oh Gott hat mich gerettet. Da draußen ist die schlimme Welt und die bösen Menschen, aber wir sind hier Gottes Erwählte und wir schwelgen hier in Freude und was weiß ich. Nein, es geht weiter. Er macht mit dieser Gnade was. Er sagt, sie ist nicht vergeblich gewesen und sie ist nicht nur für mich allein gewesen. Ich lese Vers 10, zweiter Teil. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sagt er. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Also ich kenne diese Stelle schon lange, ne? Und ich finde es nicht sehr bescheiden, ne? Wenn er sagt, ich habe mehr gearbeitet als die anderen. Also ich weiß nicht, wenn es hier in einem Bereich, in einer Gruppe ein Mitarbeiter sagt, also ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Ich sage, hey, der müsste mal ein bisschen Demut lernen, oder? Der hat was noch nicht verstanden. Und Paulus macht es, und das steht sogar da in der Bibel drin. Also es hat mich schon immer wieder herausgefordert und jetzt war es gut, mal ein bisschen näher hinzuschauen. Ich habe bei Oswald Chambers über diese Stelle Folgendes gelesen. Er schreibt, die Art, wie wir ständig von unserer Unfähigkeit reden, ist eine Beleidigung für unseren Schöpfer. Wenn wir uns beschweren, wir könnten nichts, beschuldigen wir damit Gott, dass er uns benachteiligt. Und das ist falsch. Also wir haben so eine demonstrierte Demut. Nein, ich weiß nicht, ob Gott mich gebraucht. Und alles Mögliche, ne? Sondern Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als uns. Also wenn wir sagen, Gott, wir sind Kinder Gottes und wir sind unfähig und unbegabt, so sagt Chambers, da bin ich voll dabei, dann beleidigen wir Gott. Dann sagt er, er hat mich vergessen, er hat mir nichts gegeben und dann kennen wir auch sein Wort nicht. Weil wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir durch diese Neugeburt, dann haben wir auch eine Begabung. Vielleicht haben wir nicht die, die wir gern hätten. Oder die jeder sieht. Gott sieht jedes. Aber vielleicht ist es eine andere. Aber zu sagen, ich bin unfähig, ist kein Zeichen von Demut, von besonders christlicher Gesinnung, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass ich das nicht wertschätze, was Gott in mich hineingelegt hat oder nicht entdeckt habe. Es ist eine Geringschätzung letztlich Gottes. Da bin ich völlig bei Oswald Chambers an dieser Stelle. Und ich möchte euch jetzt noch aus Galater lesen. Geht es um das gleiche Thema. Da schreibt Paulus selber an die Galater, doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Das haben wir gehört. Gott hat mich für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war. Und hat mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Und dann hat er den Auftrag bekommen, den Heiden zu predigen. Und in Apostelgeschichte, also man kann schon von Paulus eine Menge lernen, auch an dieser Stelle. Da schreibt er, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Er bezeichnet sich als klug und umsichtiger Bauleiter. Und andere bauen darauf weiter. Die einen pflanzen, das war er, die anderen begießen und so weiter und so fort. Jeder Dienst ist gleich, aber er kann von sich sagen, ich bin ein kluger Baumeister und das passt ja so auch in diese Linie rein. Und ich habe nicht vergeblich gearbeitet. Ne? Das ist auch so ein Zeichen, dem, ja, ich habe jetzt jahrelang Kindergottesdienst gemacht oder dieses oder jenes, aber ich weiß es nicht und so, ob Gott da Frucht schenkt. Und er sagt, es war nicht vergeblich. Es war nicht leer, heißt es wirklich. Also ist keine Leere geblieben, sondern da ist was entstanden. Manches erkennen wir nicht, hat er sicher auch nicht gesehen, alles, was Gott getan hat. Aber er redet hier dass die Frucht seines Dienstes erkennbar ist. Was mir an der Stelle wichtig ist, ist Folgendes, dass die Gnade, die Paulus zur Lebenswende geführt hat, die ihm den Glauben an den gekreuzigten, auferstandenen Messias möglich gemacht hat, dass die auch in seiner Arbeit nach seiner Bekehrung, in seinem Dienst, in seiner Mitarbeit im Reich Gottes wirksam war. Also es ist nicht nur die Errettungsgnade, sagen, oh, da brauchen wir Gott und Paulus sowieso und mir auch ein bisschen und nachher müssen wir gucken, wie wir durchkommen, Ärmel krempeln und gucken, wie wir uns das Reich Gottes verschaffen können, sondern Paulus sagt, auch diese Gnade ist noch am Werk, wenn ich unterwegs bin. In diesem Zusammenhang 1. Korinther 3, wo er von den verschiedenen Gaben spricht, auch Aufgaben, der eine pflanzt und so weiter und dann sagt der und der andere gießt und. Aber wer gibt das Wachstum? Was nützt das Pflanzen, wenn es nicht wächst? Was nützt das Begießen, wenn es nicht wächst? Nichts. Das Wachstum ist das, was Gott schenkt. Er selbst schenkt es. Und dann dieser schöne Vers, keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Wie kann man das verstehen? Das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Paulus hat Folgendes gemacht. Das wissen wir aus seinem Brief an die Thessalonicher. Er war neben seinem Beruf als Gemeindegründer, Missionar, hat er sein Geld mit den Händen verdient. Er war so Zeltmacher, also er hat ein Handwerk ausgeübt und sagt auch mal zu der Gemeinde, ich bin euch gar nicht auf die Taschen gefallen, ich habe kein Geld von euch gekriegt und ich habe dafür gesorgt, dass ich mein Geld selber verdiene, das ich brauche und das andere habe ich praktisch ehrenamtlich gemacht. Das war da schon eine Ausnahme. Und dann das Zweite, was man bei ihm sehen muss, er war schon einer, der sich so voll reingehängt hat. Wenn man den zweiten Korintherbrief liest, also den lese ich nur mit sehr viel Ehrfurcht und denke, oh, bin ich froh, dass ich das nicht alles im Moment erleben muss. Ich lese euch das mal kurz vor, 2. Korinther 6, als Beispiel. Wir bemühen uns so zu leben, dass wir niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall Beruf geraten. Okay, das ist klar. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, also wenn Angriffe kommen, wir bleiben stehen, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns auf einer aufgehetzten Menge gegenübersehen und wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und Essen auskommen müssen. Also wir würden sagen, das ist ein Kandidat für ein Burnout, ne, da müssen wir gucken. Lass einfach mal das auf sich legen. Er war so leidenschaftlich für Jesus unterwegs, dass er gesagt hat, okay, ich gebe alles, meine ganze Energie, meine ganze Kraft, ich gebe das alles da rein. Ich denke, uns nicht so fremd, uns für irgendwas alles reinzugeben, in seinen Beruf oder um viel Geld zu verdienen, Karriere zu machen und so weiter. Da können wir arbeiten manchmal bis zur Erschöpfung. Er hat es für das Reich Gottes gemacht. Und ich finde, er ist da schon ein ganz großes Vorbild. Und was ich so in Klammern hier noch sehe, ist auch Leiden. Und dass er hat da schon Schläge gekriegt und ist am Schluss ja auch umgebracht worden, weil er zu Jesus gehört hat. Leiden ist kein Widerspruch zur Gnade. Also wir sind nicht aus der Gnade gefallen, wenn der Gegenwind hart wird, wenn es weh tut, als Jünger Jesu unterwegs zu sein, sondern sind wir immer noch in seiner Gnade unterwegs. Was ihn auszeichnet, ist, dass er seine Kraft da reingesetzt hat, dass er entschlossen war, sich auch Widerständen zu stellen und er ist nicht geflohen und das ist toll. Und er schreibt dann in diesem Vers weiter und dann merken wir, es ist kein Eigenlob. Ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ihr seid alles so Wohlfühltypen oder sowas. Nein, er sagt, aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Also er fasst dann nochmal zusammen. Er sagt, das ist alles Gnade Gottes, dass er mit mir war und dass er mich gebraucht hat, dass Frucht entsteht für die Ewigkeit, das ist Gnade Gottes. So versteht er seinen Dienst. Und das finde ich total toll. Die Auswirkung der Gnade Gottes ist ein Geschenk. wenn wir von Frucht des Geistes reden, dann ist es ein Geschenk der Gnade Gottes. Wenn wir von den Gaben des Geistes, wir nennen sie auch Gnaden, Gaben, Geistesgaben reden, dann ist es ein Geschenk Gottes. Aber wir stellen uns zur Verfügung, dass er durch uns als Werkzeug das umsetzen kann. Aber wir können nichts Neues schaffen. Aber wir können uns auch weigern, uns dafür zur Verfügung zu stellen oder sagen, wir suchen uns Dinge raus. Und wenn er schreibt, dass er trotz seines Pfahles im Fleisch stark war, dass Gottes Kraft mächtig war in ihm, in seiner Schwachheit, dann ist es auch wieder hier gemeint, die Gnade Gottes hat ihn gebraucht. Und er ist ja ein Riesensegen bis heute. Ne? Ohne Paulus, ohne seine Briefe und so, wären wir relativ arm dran. Und das finde ich schön bei ihm. Er steht zu dem, was Gott ihm geschenkt hat und wie Gott ihn gebraucht hat, und gibt aber Gott trotzdem die Ehre für seine Errettung und auch die Ehre für seine Arbeit, für seinen Dienst und auch für das, was er erreicht hat. Und ich möchte jetzt das, was ich gesagt habe, kurz zusammenfassen, versuch zumindest. Die Katrin, die hat mir geholfen beim Zeichnen. Und muss ich mal den Seiten liegen. Also, sie hat es vor dem Gottesdienst noch gemacht. Und wenn ihr euch dieses Bild merkt, oder das Bild, dann habt ihr die Predigt, könnt ihr die mitnehmen und habt sie verstanden. Paulus, ihr unterwegs, dann kommt die Begegnung mit Jesus. Also das ist das Schiff. Und es ist meine Überzeugung, dass auch hier, das ist jetzt für mich ein Bild für die Gnade Gottes, für den Wind der Gnade Gottes, dass hier, dass das Schiff von Paulus oder unser Schiff zur Begegnung mit Jesus kommt, ist eine Auswirkung der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes wirkt nicht erst in dem Moment, wo wir Jesus begegnen, sondern das war Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus war, auf seinem Gaul, da auf seinem Pferd, da ist der Wind der Gnade schon längst hinter ihm her gewesen, hat ihn getrieben. Also ganz sicher. Und das macht uns ja auch Hoffnung für Menschen, für die wir beten, dass sie zum Glauben finden, dass dieser Wind der Gnade sie bewegt. Und irgendwann, und das haben viele von uns erlebt, habe ich erlebt, hat der Wind dieser Gnade mich da hingebracht in die Begegnung, in die persönliche Begegnung mit Jesus. Ich habe ihn nicht gesehen, wie Paulus, fände ich cool, passiert heute auch noch, das hören wir immer wieder. Aber diese Gnade, die bringt ihn hierher, bringt uns hierher. Und das ist so mein Eindruck manchmal, und ich denke, dass es ein Problem ist, auch in Gemeinden, dass wir dann oft hier stehen bleiben, sagen, ich bin errettet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Kennt ihr das? Das ist gut. Das ist richtig gut, aber das ist noch nicht alles. Also, er begegnet Jesus und dann bekommt er seine Berufung, bekommt er seine Aufgabe, für die Gott ihn schon ausgerüstet hat, bevor er überhaupt geboren war. Und deshalb dieses wunderbare Bild. Hier ist die Begegnung mit Jesus und da ist nicht Stopp, sondern es geht weiter. Und auch hier ist es ausschließlich der Wind der Gnade Gottes, der uns vorantreibt, der uns motiviert zum Dienst. Wir sind das Schiff hier, manchmal ein bisschen schwerfällig, mal ein bisschen flexibler. Wir können sagen, okay, wir setzen die Segel oder wir setzen sie nicht. Also ich bin kein Segler, vielleicht gibt es hier einen, aber wenn wir die Segel nicht setzen und nicht hissen, dann passiert nicht viel. Dann treibt das Boot vielleicht ein bisschen hin, aber es wird eigentlich von der Strömung getrieben und nicht von dem Wind der Gnade Gottes. Die Segel zu setzen und das Steuer auszurichten auf das, was Gott von uns will, und das macht uns deutlich, wenn wir hören wollen, dann sind wir gut unterwegs und dann können wir sagen, wie Paulus, die Gnade ist nicht vergeblich, ist nicht leer gewesen. Und was die Frucht ist, ist ganz unterschiedlich, hängt von unseren Aufgaben ab, von unserer Berufung. Aber er ist der, der diesen Wind der Gnade schenkt, aber nicht nur zur Errettung, sondern zur Umkehr natürlich, zur Errettung und zum Dienst. Und auch das Frucht entsteht durch unseren Dienst, wo immer er auch sein mag. Daniel, ihr könnt euch schon auf den Weg machen.